Einen wunderschönen guten Abend, liebe Jugendliche und Junggebliebene, am heutigen Abend der Jugend bei Radio Horeb. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live zu dieser heutigen Spurensuche mit dem Wolfi aus unserem Studio in München begrüßen. Wolfi, Servus.
Grüß euch zusammen.
Du hast es in der Programmankündigung bereits gehört. Wir wollen uns heute der Frage einhergehen: Für was brauchen wir Maria? Wir hatten ja eben jetzt gerade erst 100 Jahre die Erscheinungen in Fatima. Wir natürlich in Bayern sind natürlich auch immer noch vom Monat Mai, dem Marienmonat, sehr geprägt von Maria. Wobei wir in Bayern eh immer geprägt sind von Maria.
Sind wir grundsätzlich auch Patrona Bavaria? Gab es ein Jubiläum
Stimmt,
dieses Jahr?
100 Jahre. Ja, und der Wolf und ich haben uns einfach mal die Frage gestellt: Okay, hey, für was brauchen wir Menschen eigentlich Maria? Wer ist Maria? Und wo begegnen wir heute auch noch Maria? Weil, ja, interessanterweise, eine so zentrale Figur in unserem Glauben, in unserer Kirche, taucht ja doch in der Bibel recht selten auf. Also, du hast gerade vorhin zwar gesagt, sie taucht immer an Schlüsselstellen auf, aber sind die Stellen jetzt Schlüsselstellen, weil sie auftaucht oder weil sie die zu Schlüsselstellen macht?
Ja, also erstmal die Frage, ja, wer braucht überhaupt Maria? Warum brauchen wir Maria, ist unsere Frage. Jetzt ist die Frage, brauchen wir eigentlich nur Maria oder braucht der Maria auch jemand anderes? Umgekehrt, braucht jemand Maria? Und da schauen wir mal in die Bibel rein, Schlüsselstellen. Ja, fangen wir mal ganz vorne an vielleicht. Das fängt bei
Und Gott
mir.
schuf die Welt.
Naja, fast am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ja, so geht's los im Johannesevangelium im Prolog. Und ziemlich bald kommt und das Wort ist Fleisch geworden. Und das wäre wohl nicht passiert, wenn da nicht eine Person gewesen wäre. Also schon ganz am Anfang eigentlich fängt das Neue Testament mit Maria an. Gut, da geht's um die Verkündigung. Und hätte sie da nicht Ja gesagt, das Fiat, das Ja, mir geschehe, so passt schon, ja, machen wir Ja. Dann wäre das alles wohl ganz anders ausgegangen.
Tendenziell könnte man aber schon meinen, dass ja die Bibel, also die, wo die Bibel auch geschrieben haben, die Evangelisten, wenn das heutzutage Drehbuchautoren wären, ja, würden sie ihren Job nicht so gut machen, weil man erfährt ja nichts. Ich meine, das Mädel ist auf einmal da. Also wir wissen nicht aus der Bibel, wie alt sie ist, wir wissen nicht, was sie getan hat. Wir wissen, dass sie Josef versprochen war.
Okay, das wissen wir, das stimmt. Wobei man natürlich sagen muss, es gab, man wusste damals ja schon was. Und die Jünger wussten es ja auch. Und man hat das wahrscheinlich auch weitererzählt und wahrscheinlich auch aufgeschrieben. Nur leider haben diese Erzählungen das halt nicht in den authentischen Kanon geschafft. Aber es gibt ja so apokryphe Schriften, also Evangelien, die außerhalb unseres heutigen Kanons, also der Sammlung im Neuen Testament sind. Zum Beispiel das Jakobus-Evangelium. Beschäftigt sich stark mit Maria, sehr stark auch mit der Jungfräulichkeit von Maria. Da muss man dann auch schon ein bisschen fragen. Also, wenn man es liest, ich kann ich nur mal empfehlen, Jakobus-Evangelium, ganz interessant. Am besten nicht zu Weihnachten. Ja, es nimmt dann so ein bisschen den Zauber. Es ist klar, warum das nicht als authentisch eingestuft wurde, weil einfach ein paar Sachen, ein paar Ausschmückungen drin sind, die schon sehr gnostisch wirken. Also die Gnosis war damals so eine Sekte, die haben so sich als Eingeweihte, die haben die wirkliche Bibel wirklich
Also
verstanden.
die Illuminaten
So in das
vor 2000
die
Jahren.
Urilluminaten, ja genau, die Gnosis. Und da ist wahrscheinlich sicher ein wahrer Kern dahinter gestanden. Aber es wurde halt irgendwie so viel hinzugefügt, dass dann die Kirche gesagt hat, okay, jetzt bevor wir jetzt da irgendwas Falsches übernehmen, nur ganz authentische Sachen. Und da erfahren wir zum Beispiel was von den Eltern von Maria und über ihre Geburt und so weiter. Aber tatsächlich im Neuen Testament ist davon eigentlich nichts zu lesen.
Wie man doch.
Nichtsdestotrotz erfahren wir dann von der Geburt von Jesus und vor allem von dem Fiat. Also zuallererst brauchte der Engel Maria oder Gott im Sinne von der Engel ist quasi der Bote von Gott. Also Gott brauchte Maria. Gott braucht einen Menschen. Das ist schon mal interessant.
Um selber Mensch werden zu können.
Wahrscheinlich nicht, aber zumindest. Ja, schon schwierig.
Gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Wer brauchte Maria dann weiterhin? Gehen wir davon aus, Jesus einfach mal als kleines Kind, als Baby. Gehen wir mal ganz stark davon aus, auch wenn er Gottes Sohn war, er wird jetzt nicht komplett voll handlungsfähig auf die Welt kommen sein.
Ja, davon ist auch
Er wird
nichts
auch
berichtet.
kindliche Bedürfnisse gehabt haben, die vielleicht Maria stillen musste.
Tatsächlich. Interessanterweise gibt es auch da gnostische Schriften, die berichten von Jesus, dass er so ein kleiner Junge war und dann hat er gerade irgendwie aus Ton ein paar Tauben geformt und hat ihnen das Leben eingehaucht und dann sind die weggeflogen.
Gott, stell dir mal vor, das macht dein Kind mit deinem, mit dem ganzen Spielzeug, wie es da ausschaut daheim.
Aber jetzt wird alles lebendig. Toy Story.
Ja.
Und ein anderes Mal berichtet, dann ist dann ein anderes kleines Kind gegen Jesus gerammt und dann war Jesus so sauer, dass das andere Kind tot umgefallen ist. Man merkt schon, das sind keine authentischen Schriften unbedingt.
Genau, also hui.
Interessanterweise haben diese Geschichten auch in die islamische Kultur, in die islamischen Schriften Einzug gefunden. Erstaunlicherweise haben viele gnostische Schriften oder apokryphe Schriften, also Evangelien, die nicht als authentisch bewertet wurden, viele von diesen haben tatsächlich im Koran oder allgemein in der Überlieferung in den muslimischen Einklang gefunden. Das ist sehr interessant zu sehen, dass da viele seine Geschichten mit drin sind. Wir kommen vom Thema ab.
Für was brauchen wir Maria? Für was brauchten die Menschen Maria, als sie noch, sagen wir mal, lebendig war?
Also gehen wir mal davon aus, Jesus braucht Maria auf jeden Fall die ersten Jahre, damit er aufgezogen wird, damit er was zu essen bekommt.
Dann haben wir ein ganz wichtiges Ereignis, die Hochzeit zu Kana.
Vielleicht noch vorher. Interessant ist nämlich, noch wird berichtet, dass sie da im Tempel waren und zurück sind mit der Wallfahrtsgruppe und Jesus war nicht mehr da. Und dann suchen sie noch 3 Tage lang und dann finden sie ihn im Tempel. Man kann sich vorstellen, wie sich eine Mutter fühlt, die ihr Kind 3 Tage lang sucht. Und irgendwo, sie weiß ja nicht, wo das Kind geblieben ist. Also gehen sie alles zurück und dann ist es der kleine Fratz, ja, im Tempel. Und das ist interessant, wie sie dann reagiert. Sie bewahrte alles in ihrem Herzen, was er gesagt hat. Und es steht nicht viel drin, was er gesagt hat. Es steht, wusstest du denn nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Okay, vielleicht hat er noch mehr gesagt, aber sie hat es in ihrem Herzen bewahrt. Und das ist vielleicht auch sowas. Sie bewahrt das Gesagte von Jesus in ihrem Herzen. Das heißt, sie ist so eine Art Tresor für das Wort Gottes.
Ja, aber welche Mutter ist es nicht? Also ich meine, wenn du deiner Mama was gesagt hast, dann hat sie das auch im Herzen bewahrt. Meine genauso.
Ja, aber ich bin ja jetzt nicht Gott.
Ja.
Das ist der kleine, feine Unterschied.
Aber ich glaube, das würde ich gar nicht so auf die Beziehung Gott-Mensch, sondern wirklich auf die Beziehung Mutter-Sohn beziehen.
Aber war sie nicht auch die engste Verbündete und hat nicht irgendwie...
Ja, aber welche Mutter ist nicht die engste Verbündete?
Aber nochmal, Gott, ja? Und von wem lernt man das Leben irgendwie, das menschliche Dasein irgendwie?
Ja, von der Mama.
Vielleicht schon ein ganzes Stück. Vielleicht
was ja wahrscheinlich dann auch vom Vater. Um vielleicht mal kurz vorzugreifen, was ja auch durchaus ja auch im Dogma vom Ersten Vatikanischen Konzil ja auch ja so als Begründung angeliefert wurde über die leibliche Aufnahme im Himmel, dass Jesus ja quasi immer ganz bei ihr war. Und Jesus quasi ja aus ihrem Körper kam. Das heißt, er war ja zu 100% Maria, weil wir haben ja kein leiblicher Vater.
Was sehr interessant ist, wo dieses Y-Chromosom, also rein medizinisch gesehen, das wäre das nicht, oder biologisch gesehen, aber tatsächlich rein menschlich gesehen, die menschliche Natur hat er
1:1 hat er nur, 100% von Maria.
Verblüffenderweise. Nun denn, das wird ein bisschen zu wissenschaftlich, nein, zu medizinisch.
Aber wir gehen zur Hochzeit von Kana.
Genau,
ich kann dich nachvollziehen.
Das
ich hoffe, ihr
Punkt.
Am Radio könntest du es auch nachvollziehen. Wenn nicht, wenn ihr auch Fragen habt, wenn ihr euch denkt, hey, hier würde ich gern was sagen oder hier seid ihr mir ein bisschen nicht zu detailgetreu
oder ein bisschen verrückt.
Wie gesagt, Wolf und ich, wir geben natürlich auch immer nur unsere Gedanken weiter. Wir geben hier weiter, ja, über was wir uns da oft in vielen Abendstunden die Köpfe zermartern und über den Glauben reden. Hast du 2 Möglichkeiten. A, du kannst uns im Studio hier direkt anrufen und mit uns ins Gespräch kommen unter 089 für München 517-008-008. Ich wiederhole nochmal. Du wählst für München 089, beziehungsweise wenn du außerhalb von Deutschland anrufst, 0049 im Vorfeld. Dann 517-008-008 und kommst mit uns direkt hier in der Sendung ins Gespräch. Oder wenn du dir denkst, ja, nee, das möchte ich schon loswerden, aber nee, so mit denen rede ich nicht so gerne oder du dich auch nicht traust, direkt hier mit unseren Hörern zu interagieren, dann hast du auch die Möglichkeit, auf Facebook zu gehen. Geh einfach auf Radio Horeb Young and Faithful, nochmal Radio Horeb Young and Faithful, schreib uns dort auf unsere Pinwall oder schreib uns eine Privatnachricht und wir werden dann stellvertretend für dich deine Einwände, deine Fragen vorlesen und dann hoffentlich auch beantworten können.
Genau, schreibt uns auf Facebook, für was brauchen wir Maria? Für was brauchst du Maria? Oder für was glaubst du, dass andere Leute Maria brauchen? Naja, wir waren bei der Hochzeit spannend. Von Kana.
Ja, also da, das ist ja auch so ein Punkt, da haben wir ja schon mal in der Spurensuche drüber diskutiert. Das ist für mich eine Bibelstelle, da werde ich nicht schlau. Da werde ich einfach nicht schlau. Also ich meine, der Wein ist aus. So, jetzt geht sie hin mit dem Wissen, ja, das wird der schon machen. Und jetzt sagt er ja doch nicht gerade sehr liebevoll zu ihr, nö. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gut, sie akzeptiert es, aber warum reagiert er da so? Geht er davon aus, dass Maria es wissen hätte müssen? Hat er sich gedrängt gefühlt? Hat er sich, ich weiß es nicht, also.
Er wollte es nur nochmal erklären,
ja, aber sagen, wie? Nö. Also, entweder ist es falsch, also für die deutsche Übersetzung. Ich finde es halt sehr harsch, hat jetzt da nicht sehr gottlike für mich gesprochen.
Sehr gottlike. Ja, überhaupt finde ich es interessant. Also, überleg mal, was passiert denn dann weiter? So. Frau, ja, vielleicht, Luther hätte wahrscheinlich übersetzt, Weib, und meine Zeit ist noch nicht gekommen, ja, schweig, ja, also du sagst schon harsch, und was macht sie dann, was er euch sagt, das tut, also sie tut fast so, als hätte er gar nichts gesagt, und
was überraschend ist, aber ich glaube, wenn ich mit meiner Mama so geredet hätte, huiuiuiui.
Ja, aber deswegen hat sie ja auch vielleicht nicht darauf gehört, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, passiert es dann und er macht es. Und das ist auch interessant. Gott sagt nee oder er sagt nicht nein. Er sagt nicht nein. Er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er hat nicht nein gesagt. Er hat nur mal erklärt, na, ist eigentlich noch nicht so weit. Und sie sagt, doch, doch, passt schon. Und das ist interessant, weil Gott dann plötzlich so, wenn er Gott ist, dann weiß er davor schon, was los ist. Aber wir sehen das im Alten Testament ja ähnlich, dass da Leute immer wieder gebettelt haben. Siehe Noah zum Beispiel, der die Zerstörung von Sodom irgendwie abwenden wollte und gesagt hat, ja, also wenn ich 100 Leute finde, und so, ja, wenn ich 50 und 10 und so.
Ja, es ist immer weniger geworden.
Ja, er hat das irgendwie rausgebettelt und das irgendwie Gott spielt damit. Gott ist doch menschlicher, als wir manchmal glauben oder vielleicht stellen wir uns Mensch nicht so menschlich vor, wie er vielleicht sogar ist. Aber Maria hat hier sicherlich einen wichtigen Punkt gemacht und das, ich glaube, das ist was wir für uns heute auch mitnehmen können.
Sie ist Fürsprecherin.
Ja, und es war aber gar nicht notwendig, dass der Wein kommt. Ich meine, die Leute sterben nicht. Da ist niemand, hat einen Schaden davon, wenn es keinen Wein mehr gibt. Aber was ist Wein? Wein ist Freude. Ja? Wein ist Überfluss. Und ich glaube, da sehen wir zumindest eine Sache, die wir schon mal festhalten können. Maria bedeutet Freude und bedeutet Überfluss. Sie ist nicht notwendig, Wein ist nicht notwendig, aber man muss sagen, so eine Hochzeit mit Wein ist durchaus erträglicher.
Kommt drauf an, auf welcher Hochzeit man ist.
Aber wir gehen mal davon aus, dass Hochzeiten mit Wein irgendwie passender sind, dass die festlicher sind.
Ich würde sogar noch einen weiteren Schritt gehen. Maria haben wir hier als Mittlerin festgestellt. Als Fürsprecherin, also so ein Ankerpunkt zwischen Himmel und Erde. Weil wenn wir mal ganz salopp sind, hätten die Menschen auch damals Maria nicht braucht. Sie hätten ja direkt zu Jesus gehen können. Ich meine, der saß ja wahrscheinlich jetzt nicht 500 Kilometer entfernt.
Das ist wahr. Sie kommt hierher, der Wein ist alle.
Genau, das heißt, sie gehen zu ihr. Und wie oft begegnet uns das in unserem heutigen Alltag, dass wir auch über sie zu Jesus gehen.
Die Frage ist, ob sie überhaupt zu ihr gekommen sind. So wird das nicht unbedingt dargestellt. Sie geht zu Jesus und sagt, pass auf, der Wein ist alle. Vielleicht hat sie das von sich mit ihrer mütterlichen Art und Weise. Irgendwie Mütter oder Frauen haben da irgendwie ein Gefühl dafür, oh, irgendwie passt gerade was nicht. Einen sechsten Sinn, die haben, glaube ich, keinen Wein mehr. Und vielleicht ist ihr das von sich aus aufgefallen und wollte den Leuten was Gutes tun. Und dann wiederum sagt sie nicht, so, ich sage euch jetzt, füllt es die Krüge mit Wasser, er macht dann schon, sondern was er euch sagt, das tut. Sie sagt im Prinzip, macht das, was Jesus euch sagt. Und wenn wir jetzt da ein bisschen rekapitulieren, ein bisschen vorgreifen, schon auf den weiteren Teil der Sendung, wenn es um Erscheinungen geht oder um sogenannte Marienerscheinungen, was sagt Maria da?
Was er euch sagt, das tut.
Genau.
Sie stellt sich selber nie in den Mittelpunkt.
Sie sagt auch gar nichts anderes. Sie sagt nicht, ich sag euch, ihr müsst das und das tun, sondern eigentlich geht es immer darum,
um die Botschaft von Jesus, von ihrem Sohn.
Tut
um die Menschen
das
wieder zu ihm zurückzuführen.
Genau.
Aber das ist nicht, ich sage ja, eine ganz markante Stelle in der Bibel. Ich glaube, da können wir noch 5 Sendungen drüber machen und ich wäre bei der 5. Sendung immer noch nicht schlauer draus.
Nun denn.
Aber auch hier haben wir wieder ein Zeugnis, dass die Menschen Maria gebraucht haben. Ein weiteres, gut, danach hört man wieder relativ wenig. Ich sage ja, also sie taucht nicht oft auf.
Ja gut, dann sind drei Jahre, hört man eigentlich fast gar nichts davon.
Und sie taucht dann wieder bei der Passion
Genau.
auf.
Also wenn es ums Eingemachte geht, ist sie wieder mit dabei. Am Kreuzweg.
Wobei das ja auch nicht bisschen, doch, ja, da streitet man
Doch,
sich.
doch, da ist es zumindest drin. Aber also es gibt Tradition, es gibt Schrift und das ist in der Kirche ziemlich ähnlich, denn der Punkt ist der Kanon des Neuen Testamentes wurde nicht aufgrund eines Buches, das vom Himmel gefallen ist, zusammengestellt, sondern aufgrund der überlieferten Tradition. Und wenn es halt von damals noch andere überlieferte Traditionen gibt, die die Kirche damals schon für wahr gehalten hat, dann hat sie es einfach nicht mehr für notwendig befunden, das nochmal extra irgendwo im Neuen Testament aufzuführen, weil es für alle klar war wahrscheinlich. Müssen wir uns nicht drüber streiten, was war, mir geht es immer von der Faktenlage aus.
Jesus läuft den Kreuzweg, sieht seine Mutter. Wir können uns, glaube ich, nicht mal ansatzweise vorstellen, was es für ein Schmerz für beide Seiten gewesen sein muss. Ich meine, du siehst da dein Kind, du siehst deine Mutter da.
Aber sie ist ganz nah bei ihm bis zum Kreuz. Und jetzt, wenn wir das Johannesevangelium anschauen, ganz nah. Alle anderen sind nicht mehr da. Unterm Kreuz stehen nur zwei Personen. Da haben wir einmal Maria und einmal den Jünger, den Jesus liebte. Das ist übrigens, finde ich, sehr interessant, weil da streiten sich so die Theologen so ein bisschen. Also laut klassischer Lehre spricht von Johannes von sich selbst. Laut der Tradition hat Johannes, der Apostel, das Johannesevangelium geschrieben. 70 nach Christus ungefähr. Historisch kritische Theologen würden eher sagen, nee, das ist nicht so, er schreibt sie halt, das ist das 100 nach Christus entstanden und so. Wie dem auch, und da sagt man auch so, ja, er hat da den Jünger, den Jesus liebte, eingefügt und das soll quasi der Leser des Evangeliums sein. Das heißt, der Leser des Evangeliums ist immer mittendrin, weil er ist der Jünger, den Jesus liebte. Und so kann man quasi unterm Kreuz mit Jesus stehen, wenn man das Evangelium liest. Stellen wir uns vor, wir stehen unterm Kreuz mit Jesus und Maria nebendran. Was sagt Jesus? Sohn, siehe deine Mutter.
Frau, siehe dein Sohn.
Und da haben wir genau den Punkt, egal was man so sagt, hier ist biblisch, letztendlich hat ein Jünger, wurde Sohn von Maria. Und das hatte einen bestimmten Grund. Und es kam nicht umsonst. Und in der Tradition, schon in der frühen Tradition, war das für viele klar, hier ist irgendwie, Maria ist irgendwie die Mutter von allen geworden. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist. Also ich kenne das zum Teil von so Gebetskreisen oder so, wenn man sich dann zum Beispiel als Gebetskreis immer wieder trifft oder so. Und oft trifft man sich an einem ähnlichen Ort und dann hat man da meistens irgendwie eine Mama von irgendjemandem und die kümmert sich dann ganz lieb um den kompletten Gebetskreis. Und dann fühlt man sich dann oft so ein bisschen, als wäre das so die eigene Mama, weil man sie einen so bekümmert. Oder vielleicht gibt es in anderen bei Freunden oder sowas, wo man sich manchmal das Gefühl hat, so, mei, die kümmert sich um alle, die zu ihnen kommen. Und vielleicht war das auch Maria auch schon zu Lebzeiten so eine Person, bei der man sich wohlgefühlt hat, die wie eine Mutter für alle war. Könnt ihr mir vorstellen?
Das sagt uns zumindest die Bibel. Ganz grob. Ich weiß natürlich könnte man hier 10 Stunden Sendung über das Ganze machen. Das war eigentlich nur ein bisschen als Einleitung gedacht. Ein bisschen eine lange Einleitung, ja, okay. Über zu unserem eigentlichen Thema, nämlich, für was brauchen wir Maria heute? Wo begegnen wir Maria heute? Marienerscheinungen. Es gibt ganz populäre, vor allem so in den letzten 150, 200 Jahren. Gut, wenn man noch Guadeloupe mit nach reinnehmen. Es gibt auch Länder, wo gefühlt alle 3 Meter ein Marienerscheinungsort stattfindet. Und der Wolf und ich haben uns heute mal gedacht, wir schauen uns mal ein paar Zentrale an und schauen uns mal an, was spricht die Mutter Gottes da? Was ist das Besondere an diesen Orten? Fatima haben wir gerade vorhin schon anklingen lassen, 1917. Maria erscheint in dem portugiesischen Ort Fatima. Drei Hirtenkindern. Und ich glaube, bevor wir mal wirklich in die einzelnen Orte reingehen, halt mal doch mal fest, was braucht so ein guter Marienwallfahrtsort? In der Regel haben wir Kinder, denen sie erscheint. Nicht immer, aber in der Regel sind es eigentlich Kinder, lustigerweise.
Zumindest bei den großen Wallfahrtsorten nicht selten, ja. Also es trifft zumindest die, also es muss
Ja.
nicht zwingend ein Theologe sein.
Nee. Es war,
Eher selten
ich glaube,
sogar.
es war, ich wollte gerade sagen. Dann erscheint sie ja an Orten, mit denen man jetzt wohl nicht unbedingt damit rechnet. Also man wird ja rechnen, okay, Rom, Zentrum der katholischen Kirche. Nee.
Eher auf dem Land,
Da
im letzten
scheinbar
Kaff,
eher so in Lourdes,
auf der Müllhalde.
Fatima, Medjugorje. Also Orte, die kein Mensch kannt hat bis dahin, außer die da gewohnt haben. Das wäre so genauso, wenn man es meinem Ort Maria scheinen würde. Kennt auch kein Mensch, außer die, wo da wohnen. Was haben wir noch? Wir haben meistens die Begebenheit, dass Maria erscheint. Die Kinder lustigerweise immer sofort das Gefühl haben, sie stehen vor der Mutter Gottes.
Also irgendwie das Gefühl ist da, dass es irgendwas Übernatürliches ist.
Es hat meistens was mit Licht zu tun.
Zumindest wird es ja beschrieben.
Es wird so beschrieben, dass man nicht weiß, was es für ein Licht ist, aber es hat irgendwas mit Licht zu tun, also mit einer starken Quelle. Mit
Strahlung, Energie. Würde der Physiker sagen.
Strahlung, ja, genau. Du bist auch gespannt. Und Botschaften. Botschaften, die sie entweder auch privat hinterlässt, also es gibt ja durchaus sehr die private Botschaften für ihr eigenes Leben bekommen haben, aber auch Botschaften für die Welt. Und manchmal sind das Botschaften, da kann man ganz, ganz viel reininterpretieren. Und ich glaube, das macht die Sache nicht unbedingt immer einfacher. Wir haben das letzte Mal bei Fatima, das haben wir schon anklingen lassen, wir haben drei ganz große Botschaften. Über die dritte Botschaft scheiden sich immer nur die katholischen Geister. Man sagt, okay, es war das Papstattentat, das sie da verkündet hat.
Das war nicht nur, es war nicht eine Botschaft, es waren drei Geheimnisse.
Ja, Entschuldigung, aber wie gesagt.
Das heißt, sie waren lange Zeit sehr geheim.
Ja.
Und das macht natürlich mysteriös auch irgendwie. Also es hat immer den Hang zum Übernatürlichen und natürlich nicht zuletzt, weil meistens auch irgendwelche Wunder einhergehen, in welcher Art auch immer diese Wunder dann auftreten. Ich meine, wir schauen uns mal in Fatima jetzt an.
Sonnenwunder.
30.000 Menschen sehen irgendwie, wie die Sonne irgendwie plötzlich eine durchsichtige Scheibe wird, weniger hell ist und irgendwie
zum Tanzen anfängt, sich also dreht.
Ganz.
Wobei es aber da auch durchaus Wissenschaftler gibt, die das eigentlich auch recht eingehend und recht logisch widerlegen.
Naja, so logisch jetzt auch wieder nicht, weil sie sagen, ja.
Also für mich ist nicht logisch, weil ich keine Physik studiert habe, ganz klar.
Sie sagen halt, ja, vielleicht war irgendein Halluzinogen in der Gegend oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mein 30.000 Menschen, das unter freiem Himmel, das vor 100 Jahren, da muss man schon eine ziemlich gute Verteilungsanlage gehabt haben, dass da für diese Menschenmenge quasi genug LSD quasi in die Luft versprüht wurde und damit sie irgendwie und sich dann alle dasselbe. Alles, das haben ja alle dasselbe gesehen, deswegen das nochmal verrückt, weil der Geist des Menschen funktioniert halt nochmal nicht so.
Das ist auch, wenn ich da kurz einhaken darf, immer so ein Punkt, den Marienerscheinungen haben, dass die Seher immer um Zeichen bitten. Also ich weiß nicht, ob jetzt in Fatima die Seher aktiv nach Zeichen gebeten haben während ihrer Erscheinung, ob das überliefert ist, aber ganz zentral zum Beispiel in Medjugorje oder in Amsterdam haben die Seher auch der Überlieferung nach immer direkten Zeichen verlangt, weil sie ganz genau gewusst haben, wenn wir das erzählen, dass uns die Mutter Gottes erschienen ist.
Glaubt
uns
das keiner.
Das glaubt uns keiner und die halten uns für verrückt.
Naja, bis heute ist, gerade wenn du Amsterdam und Medjugorje ansprichst, das ist ja bis heute noch nicht so ganz anerkannt. Von dem her ist es vielleicht noch ein netter, interessanter Punkt, wo wir vielleicht nachher noch dazukommen.
Und wenn ich hier nochmal einhaken darf, das ist eigentlich der letzte Punkt. Anerkennung, anerkannt wird was in der Kirche von Theologen. Wir haben oftmals bei diesen ganzen Marienerscheinungsorten erstmal ganz, ganz misstrauische Priester, Ordensleute und Theologen.
Die Bischöfe. Das Ganze,
Bischöfe.
Die sind verantwortlich dafür erstmal, ja.
Aber wir haben ganz, ganz misstrauische Menschen. Und wie du schon gesagt hast, ja, ein Theologen ist noch nie erschienen. Also zumindest nicht vielen. Ja. Natürlich gibt es ganz, ganz viele Privatoffenbarungen auch.
Ja, man muss ja immer schauen, die Kirche sagt ja, Privatoffenbarungen sind nicht bindend. Also wenn man muss nicht an eine Marienerscheinung glauben, das ist nicht, kann nicht verpflichtend sein und was da der Inhalt ist, kann auch nicht der Lehre widersprechen, logischerweise. Die Frage ist, warum gibt es denn überhaupt anerkannte Marienwallfahrtsorte? Was bedeutet denn das? Die Frage ist auch, warum glaubt man überhaupt, dass Maria irgendwie erscheinen kann? Weil wieso erscheinen nicht ständig irgendwelche Leute, die tot waren und haben ständig über ihre Wallfahrtsorte? Warum gerade Maria?
Und das Zentrale ist ja, für was brauchen wir das eigentlich? Ich meine, das ist ja der Kern unserer Sendung. Für was brauchen wir das eigentlich?
Und deswegen haben wir die lange Einleitung heute gemacht.
Ja.
Wir haben uns angeschaut, wie waren es zu Zeiten der Bibel? Ja, also zu biblischen Zeiten, also zum Neuen Testament.
Vor 2000 Jahren.
Ja, und da haben wir schon festgehalten, sie ist eine Mittlerin schon damals gewesen, und zwar mit dem direkten Draht zu Jesus. Sie hat Jesus in sich gehabt, eine engere Beziehung zu Jesus hatte kein Mensch auf der ganzen Welt.
Sie war eine Fürsprecherin.
Und wenn wir uns anschauen, sie war bei der Pfingstgemeinde damals mit den Jüngern und der Überlieferung, der Tradition nach, ist sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden. Und das haben jetzt noch nicht viele Leute gehabt. Also man spricht von Elia vielleicht noch, der mit einem Feuerwagen im Alten Testament in den Himmel fuhr. Ich weiß nicht genau, was daraus wurde. Aber Maria ist mit Leib und Seele da. Das heißt, sie ist vielleicht auch die Einzige, die auch irgendwie mit einem Körper erscheinen kann.
Das ist, ja.
In unserer Welt,
In
die
unserem
aus normal.
Kleindenkertum geht man natürlich davon aus. Ich meine, wir wissen nicht, wie wir nach dem Tod ausschauen werden.
Ja gut, aber sie hat ja, also laut katholischer Kirche, laut Lehre, hat sie hat einen Körper. Wir, unser Körper, also wenn wir sterben, haben wir erstmal keinen Körper. Dann geht man davon aus, dann ist das Ende der Welt und dann bekommen wir wieder einen Körper, weil wir glauben an die fleischliche Auferstehung. Ist auch
Ja.
verrückt, gell? Also das muss man einmal erstmal erzählen. Die Auferstehung am letzten Tag, das ist nicht einfach so, ha, wir sind ein Geistgestalt und sind alle happy. Nein, wir bekommen einen neuen Körper. Auch verrückt, das ist
Verrückt,
jüdisch-christliches
ja.
Glaubensgut. Und Maria hat den jetzt schon. Das heißt, sie ist wohl die Einzige, die jetzt schon quasi, man erzählt manchmal so, man stellt sich das so vor, man kann durch Raum und Zeit durch und so. Sie ist wohl die Einzige, die das jetzt schon kann, bloß sie hat ihren Körper schon. Und vielleicht ist sie deswegen überhaupt so aktiv. Also, das wäre zumindest jetzt mal jetzt ganz eine billige Erklärung dafür, aber das könnte ich mir vorstellen, warum gibt es gerade so viele Marienerscheinungen und keine Josefserscheinungen? Der war auch relativ nah dran an Jesus. Oder Petrus Erscheinungen, der Fels. Tja, also einer der Gründer der Kirche, ja, der oberste Chef, der Babo. Aber der erscheint, also ich habe schon nicht viele von viel Petrus-Erscheinungen gehört.
Ja, der Paulus. Es gibt ja, wir könnten die Litanei ewig, ewig
Ja,
runterbeten.
es
Du
ist
hast recht.
Maria. Es ist
Es ist
Maria.
Maria, es ist die Mutter, die uns allen zur Mutter gegeben wurde. Und ich glaube letztendlich, was will sie, was ist der Kern? Für was brauchen wir sie? Weil sie uns retten will. Sie will uns schützen. Ich stelle mir das immer so vor, deine Mama, wenn die sieht, dass du mit der Hand auf die Herdplatte drauf langen willst und die weiß, das Ding ist an, dann wird wahrscheinlich keine Mutter auf dieser Welt nichts sagen und sich denken, das soll er jetzt mal selber rausbekommen.
Genau, außer man hat eine Laissez-faire-Einstellung.
Genau. Sondern jede Mutter wird wahrscheinlich hier sofort schreien, vielleicht auch total geschockt reagieren. Aber sie will dich retten, sie will dich schützen, sie fühlt sich verantwortlich für dich. Sie weiß, dass du nicht selber für dich sorgen kannst. Vielleicht ist das auch bei Maria im Glauben. Sie weiß, dass wir sie brauchen, weil wir selber nicht aufgrund unseres Menschdaseins, aufgrund unseres freien Willens nicht zu Jesus gelangen können. Zumindest nicht alle.
Das glaube ich nicht. Ich glaube, also, ja, vielleicht, man kann ja nicht sagen, vielleicht manche, aber ich würde schon eher so wie mit der Hochzeit von Kana anhalten. Die brauchen keinen Wein, aber es ist sau peinlich für den Gastgeber erstens, wenn er keinen Wein hat.
Naja, also Entschuldigung, wenn ich hier ganz kurz einhaken darf, wenn wir uns die Botschaften von Medjugorje anschauen, die vermeintlichen, die Maria dort den Sehern gegeben hat, dort ist ja nach der Überlieferung ganz klar erwähnt, dass das sechste Geheimnis, Entschuldigung, ich rede immer von Botschaften, eigentlich sind es Geheimnisse, dass das sechste Geheimnis sehr stark ist und eigentlich den Widerwillen Gottes ausdrücken soll und dieses Geheimnis wurde schon gemindert. Aufgrund des Rosenkranzgebetes. Also hier stellt sich natürlich für mich die Frage, ist das jetzt keine Warnung?
Ja, was heißt Warnung? Natürlich kann Warnen bedeuten, aber wie gesagt,
Schau dir die Geheimnisse von Fatima an, waren die keine Warnung?
definitiv. Also sicherlich sind es Sagen, pass auf, gell? Geh nicht nachts raus und nimm keine Süßigkeiten von bösen Männern, von fremden Männern an. Und geh nicht mit fremden Männern mit. Also sicherlich, die Warnungen, wenn man sich Sorgen macht. Sicher, ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube nicht, dass nur weil dich deine Mama nicht warnt, dass wenn du irgendwie nachts rausgehst oder abends rausgehst, dass du nicht mit fremden Männern mitgehen sollst, dass du dann deswegen von jemandem Fremden mitgenommen wirst. Sondern es kann in Situationen, dass du bist ja dessen besser bewusst, ja, aber wenn sie es nicht gemacht hätte, heißt nicht, dass automatisch was passiert.
Vielleicht ist der Begriff, den man hier einsetzen kann, Schutz, beschützen.
Einen zusätzlichen Schutz, ja.
Sie will uns beschützen, wie du sagst. Vielleicht geht man in der Situation doch nicht mit, aber naja, trotzdem geht jede Mutter auf Nummer sicher. Und wenn wir jetzt gerade mal die Wallfahrtsorte anschauen, also wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele und das ist natürlich auch ganz, ganz schwer. Das könnt ihr euch am Radio mit Sicherheit auch vorstellen, dass man hier irgendwo einen Schnitt macht und feststellt, okay, welche nehmen wir jetzt raus? Der Wolf und ich haben uns jetzt mal dafür ein bisschen entschieden, dass wir gesagt haben, wir nehmen so die großen der letzten 500 Jahre, wobei, wenn wir jetzt mal Guadeloupe raustun, die großen der letzten 100 Jahre oder 150 Jahre mit Lourdes dabei. Medjugorje ist für mich eigentlich eine interessante. Und ja, weiß ich gar nicht, wie ich es beschreiben soll, sehr streitbare Erscheinung beziehungsweise ein Erscheinungsort, weil Medjugorje sich so von allen Erscheinungsorten unterscheidet. Allein schon durch die Dauer. Ich meine, wir glauben daran, dass dort die Mutter Gottes, also vielmehr nicht wir glauben daran, sondern wir gehen davon aus, wenn wir den Sehern glauben, dass dort die Mutter Gottes seid. Nahezu 36 Jahren erscheint. Letzte Woche haben wir das 36-Jährige gefeiert.
Ja, das ist sehr, sehr lang. Das fällt aus dem Schemata heraus.
Tatsächlich vor allem jeden Tag. Jeden Tag.
Ja, und das wirkt natürlich erstmal schon was Neues. Das ist seltsam. Aber vielleicht Medjugorje, großer Punkt, jemand ist nicht anerkannt. Es ist eine Gebetsstätte. Schauen wir uns die Fakten an. Jährlich, ich weiß nicht, wie viele Tausende,
Millionen
Millionen
Pilger.
da runtergehen. Die gehen da beichten, die feiern da Messe,
Es gibt
die.
ganz, ganz viele, die da unten sich bekehren, die zu Gott finden, die dort einen Neuanfang machen.
Also ich glaube, wir können festhalten, in Medjugorje wird gebetet und das ist ein Ort des Gebetes. Das ist auf jeden Fall wahr.
Das
Definitiv.
leugnet auch keiner.
Das kann.
Egal wer kritisch dagegen eigentlich ist, jeder,
Das ist
das
klar.
kann keiner
Und jetzt
leugnen.
ist nur die Frage, ist der Grund für das Dahinpilgern, ist der wahr? Und das hat sich die katholische Kirche schon eine Weile gefragt. Gibt da viel Streitigkeiten darüber. Und irgendwann hat dann Papst Benedikt gesagt, jetzt sollte man langsam mal klären, wie es so ausschaut. Kann das sein oder kann es nicht sein? Und naja, im Augenblick ist es noch in der Prüfung. Aber jetzt gerade vor kurzem gab es die ersten Nachrichten darüber, dass es schon Abstimmungen gab und dass die Kommission schon mal so ein bisschen gesagt hat, was sie für wahr und nicht für wahr halten.
Genau, weil man muss bei Medjugorje durchaus, ja, weil gerade bei den Erscheinungen von Medjugorje drei Bereiche unterscheiden. Die ersten Erscheinungen, wo sie Kinder waren, da geht man ungefähr von den ersten 10, 11, 12 Tagen aus. Ganz kurz auch hier so ein historischer Umriss. Die Mutter Gottes ist erschienen, hat am Anfang auch nichts zu ihnen gesagt. Ich selber war schon an dem Erscheinungsberg. Also ist jetzt auch nicht so, dass man da gern zum Spielen hingeht. Das ist ein bisschen ungemütlich, der Ort persönlich. Und dort erscheint auf einmal mitten in so einem Dickicht, sehen die Kinder eine leuchtende Frau. Also wieder was mit Licht, mit Energie. Genau, die nichts zu ihnen sagte, aber sie wussten offenbar, es geht hier um die Gottesmutter. Und wir dürfen euch hier nicht sehen. Wir reden hier vom damaligen Jugoslawien, also dem kommunistisch geprägten Land. Da war es war die Kirche zwar nicht verboten, aber es war jetzt auch nicht so gut, dass man da unten das war. Also wir haben da ganz, ganz komische Umstände damals gehabt. Und diese Erscheinungen sind weitergegangen. Bereits am fünften Tag waren schon mehr als 15.000 Pilger anscheinend an dem Ort, als die Mutter Gottes erschienen ist. Am sechsten Tag haben sie tatsächlich schon ärztliche Untersuchungen mit den Kindern durchgeführt. Die Ärztin sei wohl eine totale Atheistin gewesen, die dann während so einer Erscheinung gesagt hat, okay, ich möchte mit meiner Hand die Schulter der Mutter Gottes berühren. Und dann hat ein Kind die Hand der Ärztin genommen, hat sie an die Schulter gelegt. Die Ärztin hat natürlich nichts gespürt, außer ein großartiges Prickeln. Und sie hat selber dann gesagt, okay, hier gibt es irgendwas Seltsames. Ich spüre irgendwas, dass hier irgendwas ganz, ganz Komisches passiert. Auch am siebten Tag, als dann die Kinder schon angefangen wurden zu überreden, dass sie eben weggehen von dem Ort, dass sie mit anderen Frauen spazieren gehen oder so. Wenn man die Hoffnung hatte, dass die Mutter Gottes nur an einem Ort erscheint. Ah, was für ein Kleinglaube, Entschuldigung. Also, ja, und dann die Kinder einfach ausgestiegen sind aus dem Auto und dann dort zu beten angefangen haben. Also, das sind so die grundlegenden Sachen. Da sagt ja auch die Kirche, wie du gerade vorhin gesagt hast, okay, da gehen wir davon durchaus aus, dass es was Übernatürliches ist.
Ja, die Kommission, besteht aus 17 Leuten und 13 davon haben gesagt, ja, da ist was Übernatürliches passiert. In den ersten 10 Tagen der ganzen Sache, das ist übernatürlich gewesen. Wobei sie dann sagen, das, was danach war, das bedarf weiterer Prüfung und ist noch nicht so ganz durch. Das ist interessant. Da wollen sie auch noch nicht zum abschließenden Urteil kommen. Also die ursprünglichen Erscheinungen sind im Prinzip kirchlich anerkannt ist jetzt ein großes Wort, noch nicht anerkannt, aber
Gedeckt.
ja, irgendwie zumindest, ja, kann gut sein. Der zweite Teil ist noch nicht so, und bis die Kirche sowas anerkennt, ist immer relativ schwer und muss die Erscheinung auch beendet sein.
Naja gut, ich meine, die Kirche hat ja Zeit.
Die hat lange Zeit, bis zum Ende
Aber
der Welt.
ja, also, okay, stellen wir vielleicht erst einmal im Mittelpunkt, was sind die Botschaften von Medjugorje? Die Mutter Gottes spricht ganz klar über den Frieden. Sie sagt, es muss ein Friede herrschen zwischen den Menschen und Gott. Und die Mutter Gottes weist sich auch selber als Königin des Friedens hin. Wir haben auch in Fatima einen Titel, die Immaculata. Oder war das Lourdes?
Die Immaculata Conceptio ist in Lourdes.
Lourdes. Also wir haben auch in den Orten immer so einen Titel, den sie sich auch gibt, oder wie man sie anbetet, wie man sie nennen soll. Sie spricht viel über den Glauben, dass die Menschen ermahnt werden durch sie, dass sie fest im Glauben sind, aber dass sie auch die Seher aufgefordert hat, eben dieses Licht des Glaubens mitzuteilen. Eben nicht nur, okay, jetzt versteckt euch irgendwo, jetzt habt ihr mich gesehen, sondern sie sagt schon aktiv zu den Sehern, okay Leute, ihr habt zwar jetzt eine ganz besondere Aufgabe. Gebet, Fasten, also dass sie einfach hier Fasten auch als Stärkung des Glaubens, als Mittel zur Selbstkontrolle sieht, um eine Freiheit zu erlangen. Ohne Umkehr. Und sie sagt, Umkehr ohne Frieden ist halt einfach nicht möglich. Das sind so die zentralen Aussagen der Botschaften, die wir in Medjugorje haben. Wir haben natürlich dann auch Geheimnisse. Und ja, da gibt es auch schon wieder Verschwörungstheorien. Und also.
Man muss schon sagen, sobald was Übernatürliches passiert oder irgendwas, was nicht sofort erklärbar ist, es gibt sofort die wildesten Theorien von allen.
Ja, und das macht die ganze Sache, es macht einfach schade. Das macht einfach so eine ganze Sache einfach dann dubios. Es gibt ja auch in der Zwischenzeit, gab es ja auch immer wieder so leuchtende Statuen oder weinende Madonnen in Medjugorje, wo man dann festgestellt hat, nee, ist halt nicht.
Das waren Leute, die wollten Geld und Profit daraus ziehen.
Und das ist halt so eine Sache, das macht halt so einen Ort ganz, ganz schnell leider sehr schnell
Und
ungläubig.
natürlich bringt das Ganze Misskredit. Aber
Genau.
gleichzeitig muss man schon auch sagen, das bedient natürlich schon etwas, was die Leute haben wollen. Die Leute wollen da runterfahren, die wollen ein Wunder sehen.
Ja,
Die
natürlich.
wollen ein Sonnenwunder sehen, die wollen eine weinende Statue sehen,
Die wollen sich eindecken. Ich meine, wenn du da
die
unten bist,
wollen
das ist.
Wein haben, Wein, der aus Wasser gemacht ist. Und zwar nicht, weil jetzt halt zu wenig Wein da ist, sondern weil sie jetzt Bock auf Wein haben.
Ja, also wie gesagt, da unten, das ist ein Devotionalienladen mittlerweile. Also, das ist, also, ja, ganz, ich finde es persönlich ganz, ganz schwierig. Das ist Kommerzialisierung von Orten, die nicht sein müssen und nicht sein dürfen. Aber die pastorale Tätigkeit, die wird ja auch eben in den ganzen Berichten auch immer hervorgehoben. Dort ist ja jetzt auch ein Gesandter eingesetzt worden vom Papst, ein Sondergesandter, der die pastorale Tätigkeit in Medjugorje einfach sich mal anschauen soll, wo der Papst auch gleich wieder vorweggeschoben hat, dass das nicht eine Vorwegnahme der Entscheidung ist, sondern dass wir uns einfach jetzt mal das anschauen da
Du
unten.
hast
Na.
dir das Statement vom Papst rausgesucht. Das
Natürlich.
wäre interessant, wenn du das mal vorliest, weil das finde ich, Papst Franziskus bringt ja viele Leute zum Verzweifeln, muss man sagen, weil er oft dann so Sachen raushaut, wo man nicht weiß, wie gut er sich das überlegt oder nicht überlegt. Und dann muss der Pietro Lombardi wieder sagen, nein, die kirchliche Lehre bleibt so, wie es ist.
Ja.
Aber auch hier, er spricht halt einfach als Mensch mehr und also als Privatperson meine ich mit als Mensch und weniger in Form des Amtes, das er bekommen hat von der Kirche. Und das sagt er auch, er spricht als Privatperson. Und ja, zu Medjugorje ist das, hat ein sehr ambivalentes Verhältnis.
Genau, er sagt hier zum Beispiel, ja, grundsätzlich muss man drei Dinge unterscheiden. Über die ersten Erscheinungen, als sie die Seher Jugendliche waren, sagt der Bericht mehr oder weniger, dass man mit der Untersuchung fortfahren muss. Bezüglich der vermeintlichen gegenwärtigen Erscheinungen hat der Bericht seine Zweifel. Ich persönlich bin ein wenig gemeiner. Ich bevorzuge die Gottesmutter als Mutter, unsere Mutter und nicht die Gottesmutter als Leiterin eines Telegrafenamtes, das jeden Tag eine Nachricht zu der und der Stunde versendet. Das ist echt schon krass. Das ist nicht die Mutter Jesu und diese angeblichen Erscheinungen haben keinen großen Stellenwert und das äußere ich als persönliche Meinung. Aber wer denkt, dass die Gottesmutter sagt, kommt, denn morgen zu dieser Stunde werde ich jenem Seher eine Botschaft übermitteln? Nein. Das Statement vom Papst. Aber auch hier, ich bin einfach persönlich der Meinung, welche Menschen können es schaffen, eine ganze katholische Welt über so einen Zeitraum von 36 Jahren so zum Narren zu halten und so an die Irre zu führen und auf einer etwas, was vielleicht auf einer vermeintlichen Lüge, okay, auch wenn vielleicht die ersten 10 Tage jetzt kirchlicher mal nicht ganz so schlimm bewertet werden. Wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich nicht so ist, dann wäre dieses ganze Konzept Medjugorje auf einem Fundament der Lügen. Kann das überhaupt funktionieren? Können die das so machen? Ich meine, die haben ärztliche Untersuchungen, die haben wissenschaftliche Tests hinter sich ergehen lassen.
Schaffen es 6 Kinder, eine Verschwörung zu starten, die über Jahrzehnte hält?
Ja, ich weiß es nicht. Vor allem 6 Kinder, die jetzt nicht unbedingt groß gebildet waren, die kein Theologie studiert haben, die von Marianologie wahrscheinlich genauso viel Ahnung haben wie ich von Mandarin.
Du kannst Mandarin?
Nein, eben
Ach so.
nicht. Und
Ja.
die sich nie, also mehr oder weniger nie groß in ihren Aussagen widersprochen haben, die es wirklich geschafft haben, auch Kirchenmänner Ein ganz großer Befürworter oder ein großer Fürsprecher ist ja Kardinal Christoph Schönborn.
Zum Beispiel, aber er ist natürlich auch nicht die kirchliche Autorität.
Natürlich nicht, aber er ist nicht, aber es ist nicht, das ist jetzt ein Beispiel, aber es sind natürlich Männer, die sich mit dem ganzen Zeug auseinandergesetzt haben.
Definitiv, ja. Also ich
Und
glaube,
wenn
wir
du da
werden.
unten beim, Entschuldigung, wenn du da unten beim Jugendfestival mal bist und einfach mal 70, 80.000 Jugendliche siehst, das wäre, Entschuldigung, genauso wie wenn man heute die Weltjugendtage verdammen würde und sagen würde, das macht keinen Sinn. Also so sehe ich mal vielleicht ein bisschen
Definitiv
krass.
würde ich sagen, auch wenn man sagen würde, die Marienerscheinung ist gar nicht echt, natürlich würde man den Grund nehmen, nach Medjugorje zu fahren irgendwie. Aber irgendwie hat sich doch da auch ein Gebetszentrum entwickelt, dass es egal ist, ob da jetzt Erscheinungen wären oder nicht. Letztendlich ist ein Gebetszentrum, es
Entschuldigung,
hat sich.
ich war schon oft in Medjugorje. Es ist jetzt nicht unbedingt ein Touristenziel. Also du fährst nach Medjugorje nur um zu beten.
Ja, eben, darum sage ich ja. Aber die Frage ist, sind die Erscheinungen so notwendig, dass man da runterfährt, dass man da runtergeht zum Wallfahrten, zum Beichten, dass es ein Zentrum ist in Bosnien, in einem Land, das auch nicht unbedingt jetzt, also vielleicht auch einfach auch dieses ganze, der ganze Balkan ist, wenn wir es mal schauen, vor 32, 36 Jahren, da gab es noch ein Jugoslawien. Da sehen wir schon, da ist kurz drauf, ist da eine Bombe explodiert. Ja, da gab es Bürgerkrieg, da gab es schlimmes Leid. Und ja, das ist schon vielleicht gar nicht zu verachten. Oder wenn man zurückschaut, auch in Fatima ist im Prinzip noch ein schlimmerer Krieg angekündigt worden. Ja, das war der Zweite Weltkrieg, wo wir in der letzten Sendung haben wir darüber gesprochen, über Anzeichen, die vor dem Zweiten Weltkrieg waren, die im Prinzip in den Botschaften vorhergesagt worden sind. Zumindest können wir das so deuten. Und das sind große Ereignisse der Geschichte, die dort passiert sind. Gehen
Wir
wir.
können ganz kurz, nur ganz kurz, wir können ja einfach davon ausgehen, und selbst da werden wir diese Authentizität beweisen können oder nicht beweisen können. Die Kinder haben ja selber gesagt, eben diese 10 Geheimnisse, die ihnen offenbart worden sind, werden veröffentlicht werden, wenn ihnen die Mutter Gottes das Zeichen gibt, wenn quasi das sechste Kind das letzte Geheimnis bekommen hat. Zwei Kinder haben eben noch nicht alle 10 Geheimnisse, die haben erst 9 Geheimnisse. So, und das muss dann eben wie folgt aus abstatten, dass dann eben die Seherin zu dem damaligen Priester geht, der damals in Medjugorje war, als sie die Erscheinung bekommen hat. Der Kalle ist mittlerweile auch schon 60. Das heißt, das wird sich über früh oder kurz wird sich das sowieso in den nächsten paar Jahren
Oder Jahrzehnten.
zeigen, weil
Ewig lebt
das
er auch
ewige
nicht.
Leben hat er nicht.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich in den nächsten 40 Jahren wissen, war es echt oder war es
Genau,
nicht.
und dann spricht ja die Mutter Gottes, dass auf dem Erscheinungsberg ein sichtbares Zeichen sein wird, das keiner mehr leugnen kann.
Und dann werden wir es sehen. Also, das heißt, wir müssen es gar nicht klären. Die Kirche hat Zeit, die Erscheinungsorte auch. Wir hätten noch andere Erscheinungsorte. Vielleicht können wir ganz kurz darauf eingehen. Es gibt immer ein bisschen einen Anlass. Wir haben vielleicht. Bei Fatima haben wir diese ganze Kriegsdynamik, Erster, Zweiter Weltkrieg. Wir haben bei Lourdes, haben wir, da geht es um das Dogma der Immakula, also der unbefleckten Empfangenen, das zusammengepasst hat und eine sehr, sehr starke Charismatik im Sinne von
Heilungen.
Krankenheilungen. Meine 30.000 Heilungen gab es schon, 6.000 wurden dokumentiert, 2.000 davon sind nicht medizinisch anerkannt und nur 36 sind von der Kirche als Wunder anerkannt. Also es gibt schon eine klare Haltung.
Aber gut, klare Haltung. Ich meine, wenn du von der Kirche als Wunder anerkannt bist, dann bist du auch ein Wunder.
Andere Orte, ja stimmt, und andere Orte wie Guadeloupe, diese Muttergotteserscheinungen hat im Prinzip Südamerika katholisch gemacht, und zwar nicht durch das Schwert, sondern durch den Glauben, durch dieses Bild, das dabei entstanden ist. Und vielleicht können wir Maria hier wiederum als die Mittlerin nehmen, die den Leuten hilft, dass sie wissen, was sie tun müssen, weil was er euch sagt, das tut. Und im Prinzip ist es biblisch, dass es Marienerscheinungen gibt, oder zumindest widerspricht davon nichts. Und wenn es sie gibt, dann sind wir eigentlich durch die Bibel angehalten, dass wir sie nützen, dass wir darauf hören, weil das, was er euch sagt, das tut. Und ich glaube, das ist so der Hauptsatz in allen Erscheinungen, von denen man so hört.
Amen. Ich glaube, besser können wir die Sendung tatsächlich nicht abschließen. Ja, liebe Zuhörer, liebe Jugendliche und Junggebliebene, am Ende dieser heutigen Spurensuche zum Thema "Für was brauchen wir Maria?" hoffen wir, dass wir euch ein bisschen mitnehmen konnten in die wirren Gedanken von Wolfi und von mir, die uns die ein oder anderen Abende zermürbende Köpfe bereiten. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt die Sendung auch als Podcast nachhören, ab morgen auf www.hore.org. Einfach auf die Jugendseite gehen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. wenn es heißt Spurensuche mit Ginki und Wolfi. In dem Sinne, euch einen schönen Abend. Macht's es gut. Pfiat's euch.
Servus.